Jetzt kommt Werbung.
Kennt ihr das auch, wenn man sich fest vornimmt zu entspannen? Meditations-App runtergeladen, Klangschale bestellt und 3 Minuten später vibriert schon wieder das Handy. Entspannung? Gecancelt. Und dann habe ich's gecheckt. Manchmal braucht Entspannung einfach einen anderen Ort. AIDA zum Beispiel. Morgens frühstücken mit Blick aufs Meer. Später Sauna mit Panorama. Abends richtig gutes Essen. Und endlich Zeit für uns, statt für Termine. Einfach echte Entspannung. Wenn euch das gerade auch fehlt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Mütter betrifft, oft unbemerkt und sehr tiefgreifend, das patriarchale Mutterbild. Wir wollen uns anschauen, wie es entstanden ist, welche Auswirkungen es im Alltag hat und wie wir Mutterschaft anders denken können. Feministisch, selbstbestimmt und entlastend. Dazu haben wir Hanna Drechsler eingeladen. Hanna ist Kulturwissenschaftlerin, systemische Beraterin und begleitet Eltern als Coach dabei, Familie, Beruf und individuelle Bedürfnisse zu vereinbaren. Ihr Schwerpunkt ist die feministische Elternschaft, gleichberechtigte Care-Arbeit und die Reflexion gesellschaftlicher Prägungen, insbesondere dem patriarchalen Mutterbild. Herzlich willkommen, Hanna.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Hanna, du sprichst vom patriarchalen Mutterbild. Was genau meinst du damit und woran merken Mütter denn oft zuerst, dass sie diesem Bild unterliegen, ohne das bewusst gewählt zu haben?
Ja, genau. Also das patriarchale Mutterbild, damit meine ich eigentlich ein gesellschaftlich ziemlich tief verankertes Bild eben von Mutterschaft, das Frauen letztendlich zur Hauptverantwortlichen für Care-Arbeit macht. Oder vielleicht auch nicht nur diese vordergründige Care-Arbeit, sondern auch die emotionale Arbeit, die ganze familiäre Stabilität und Gesundheit, könnte man sagen. Mhm. Also wir haben alle, können wir uns mal fragen, was stellen wir uns denn unter einer guten, in Anführungsstrichen, Mutter vor? Da kommt sofort so ein Bild von, ja, Fürsorge vielleicht Wärme, vielleicht aber auch der Präsenz, der Geduld, der ewigen. Also da haben wir natürlich auch alle irgendwie ganz persönlich eine ganz individuelle Prägung. Aber es gibt eben auch eine, ja, patriarchale Prägung dazu, eine kollektive Prägung. Mhm. Und da ist vor allen Dingen Präsenz ein ganz starkes Merkmal und Verfügbarkeit. Also sowohl körperlich, emotional, mental. Genau, und Mütter merken dieses Bild in der Regel über ihre eigenen Gefühle. Also dieses Bild schwebt oft so mit, oder ist so, ja, so ein Konstrukt, das Mütter wahrnehmen, wenn sie Mutter werden, oder Frauen wahrnehmen, wenn sie Mutter werden. Und ja, das kann man an verschiedensten Gefühlen merken. Vor allen Dingen eben an diesem Druck, da sein zu sollen. Mhm. Also einem Gefühl von Zuständigkeit, einer permanenten Zuständigkeit eigentlich, eben dieser Hauptverantwortung für Care-Arbeit. Das kann sich aber auch an so einem diffusen, schlechten Gewissen zeigen oder dem Eindruck, eigentlich nie anzukommen, nie genug zu sein. Egal, was man macht und tut, es reicht eigentlich nie. Und da, ja, da spielt dieser Druck eine Rolle, immer noch mehr eigentlich geben zu müssen, gefühlt eben mehr, als man hat. Hm. Ja.
Okay. Hm. Und wenn wir jetzt auf die Entstehung dieses Mutterbildes schauen, welche gesellschaftlichen Interessen und Machtstrukturen haben das denn geprägt? Und warum wirkt es denn bis heute so krass?
Ja, das ist wirklich super spannend. Also da müssten wir uns jetzt eigentlich im Detail die gesamte Geschichte und Entwicklung des Patriarchats angucken. Das schaffen wir hier nicht. Ich versuche es mal zusammenzufassen oder so die, ja, Eckpunkte oder wichtige Eckpunkte, sage ich mal, zu nennen. Also einmal ist unsere patriarchale Prägung ist ja auch eng mit monotheistischen Religionen, vor allem dem Christentum, hier in unserem Kulturkreis verknüpft. Also zum Beispiel Maria als sozusagen Figur, mhm, spielt eine große Rolle, was so diese Reinheit, Verkörperung eines gewissen Mutterbildes betrifft. Also, ne, man kann das allein, ja, ganz spannend, religionswissenschaftlich, kunstwissenschaftlich auch sich angucken. Letztendlich ist es aber, ja, wie ihr gesagt habt, auch eben eng mit diesen Macht- und Wirtschaftsstrukturen verknüpft, was wir ich glaube, das haben viele Leute überhaupt nicht präsent, ne? Dass, weil Mutterschaft ja so weit weg wirkt eben von Macht- und Wirtschaftsstrukturen. Mhm. Aber letztendlich hat sich unser modernes oder das ja Mutterbild, also eher ein Teil des modernen, aber dieses Mutterbild, das uns heute sehr beeinflusst, mit dem Aufstieg des Bürgertums und der Industrialisierung, so im 18., 19. Jahrhundert, sag ich mal, entscheidend entwickelt. Da wurde eben Arbeit neu definiert und ja, Gesellschaft wurde im Grunde in eine öffentliche und private Sphäre geteilt. Also die richtige Arbeit, die Erwerbsarbeit sozusagen außerhalb der häuslichen Sphäre stattgefunden hat und eben ja diese Privatheit, ne, die Familie, in der eben die Care-Arbeit geleistet wurde. Und das ist, da hat man letztendlich ja an Geschlechter geknüpft, an Rollenbilder. Für diese öffentliche Sphäre, für die Politik, Erwerbsarbeit ist der Mann zuständig gewesen und für diese private Sphäre eben die Frau, die ist sozusagen weiblich in Anführungsstrichen konnotiert. Mhm. Und ja, das ist ein entscheidender Punkt. Da hat man dann letztendlich auch durch viele männliche Denker, haben sozusagen Mutterschaft moralisch überhöht, also diese gute Mutter, die Hüterin des Hauses, die aber letztendlich ökonomisch immer irrelevanter wurde oder entwertet wurde. Vorher war das einfach, war das alles Arbeit und verbunden, hat auch parallel und zusammen stattgefunden. Genau, also Mutterschaft ist sozusagen eher so eine moralische Pflicht und eine Verknüpfung mit Frausein und Weiblichkeit geworden, aber eben nicht zur gesellschaftlich anerkannten Arbeit. Die Care-Arbeit, die da geleistet wurde, die ist immer zunehmend abgewerteter gewesen, weil Weiblichkeit ja abgewertet wurde und ist im Patriarchat. Genau, und dadurch ist durch Mutterschaft auch noch eine hohe ökonomische Abhängigkeit entstanden. Das hat ganz viele Folgen, die wir heute letztendlich auch spüren. Bis jetzt können wir ja in viele Statistiken gucken, ist das einfach enorm, was Mutterschaft Frauen an Lebenseinkommen kostet zum Beispiel, was für eine Armutsgefahr Mutterschaft ist, dass unser Rentensystem auf so einem männlichen Vollzeiterwerbsarbeitsmodell fußt und eben Care-Arbeit nicht richtig berücksichtigt. Und weltweit wird bis heute, ungefähr 70-75% der unbezahlten Arbeit von Frauen geleistet. Mhm. Wir haben einen großen Care-Gap, Also da können wir jetzt sozusagen weiter gucken, wie uns das bis heute stark prägt und eben immer noch nicht als relevante Leistung sozusagen in unserer Gesellschaft anerkannt ist. Es ist sozusagen selbstverständlich, dass Care-Arbeit geleistet werden soll. Mutterschaft ist eben doch Ziel im Leben einer Frau. Also es wird eben, bleibt in dieser privaten Sphäre. Du hast es dir ja so ausgesucht. Du wolltest das ja so. Das ist ja sozusagen dein Privatvergnügen, dass du jetzt Kinder hast. Ja, also so wird Mutterschaft sehr unsichtbar oder ist Mutterschaft sehr unsichtbar geworden.
Ja, ist spannend. Wir machen demnächst auch eine Folge über die unbezahlte Care-Arbeit mit Franzi Helms. Das ist ganz, ganz spannend. Da werden wir das Thema auch nochmal vertiefter angehen. Ich würde gerne noch wissen, wenn wir jetzt mal so auf den Alltag von Müttern schauen, wie zeigt sich denn dieses Mutterbild da konkret?
Ja, das ist immer auch sozusagen, ich glaube, auch in dieser Unsichtbarkeit tatsächlich. Also eher in dieser unsichtbaren Erwartung, die niemand wirklich sagt, aber alle erwarten, dass die Mutter das schon macht. Also Mütter sind diejenigen, die eben mitdenken, die merken, wenn irgendwas alle wird, wenn was fehlt, wenn was zu klein wird. Ja, die organisieren diese Übergänge des Alltags, regulieren Gefühle, halten Beziehungen zusammen. Das, was ich schon erwähnt hatte. Und das ist alles unsichtbar. Also das ist ja alles emotionale Arbeit letztendlich oder Care-Arbeit. Je nachdem, wie streng wir da sozusagen in diesen Definitionen sein wollen. Es ist Arbeit, die nicht benannt wird wirklich, aber für die Mütter eben stillschweigend zuständig gemacht werden. Das soll sozusagen einfach unsichtbar passieren. Und ja, diese unsichtbare Macht, so würde ich fast sagen, ist deswegen so wirksam. Also das ist eben dieses Mutterbild, Und gleichzeitig auch so erschöpfend, weil es nicht so richtig benannt werden kann oder eben oft benannt wird als extra oder als Tätigkeit, sondern das ist eben selbstverständlich. Also in dieser Selbstverständlichkeit zeigt es sich ja eigentlich sehr stark. Oder aber auch in so, muss ich gerade auch denken, so Sprüchen wie, hab einen schönen Feierabend, wenn Mütter, die den Großteil der Care-Arbeit übernehmen, ihre Erwerbsarbeit sozusagen verlassen am Mittag, wenn sie womöglich nicht mal eine Mittagspause gemacht haben, weil sie unter, weiß nicht, 6 Stunden am Tag erwerbstätig sind, dann steht ihnen die nicht mal zu, dann hetzen sie ja aber irgendwo ein oder mehrere Kinder abholen. Mhm. Und das ist ja auch etwas, wo man sozusagen dieses Mutterbild, also die Unsichtbarkeit des Mutterbildes spürt oder dieser Care-Arbeit, das ist sozusagen einfach, ja, jetzt beginnt dein Feierabend, dein Privatvergnügen. Ja, weil die Care-Arbeit eben nicht mitgedacht wird. Also an solchen Stellen sieht man das eben auch, würde ich sagen.
Du hattest vorhin schon angedeutet, dass dieses Ideal der Mutter ganz stark auch über innere Mechanismen wie Schuld, Scham und Selbstkritik gehen. Kannst du das mal noch ein bisschen tiefer erläutern?
Ja, also genau, dieses Mutterbild, also man spricht auch vom inneren Patriarchat letztendlich. Also ne, es gibt sozusagen äußere patriarchale Machtmechanismen und die sind eben dann so verinnerlicht über Generationen und eben dieses Mutterbild, das weitergetragen wird, dass da ja vor allen Dingen innere Mechanismen eigentlich wirken, wie so wie Schuld und Scham, weil das eben ja die Probleme letztendlich individualisiert. Das profitiert, also das stabilisiert eigentlich dieses patriarchale System, ne? Das, also die Schuld an sich, ne? Also Patriarchat lebt von Hierarchie, von oben und unten, von Sündenböcken letztendlich und Gewinnern. Also ne, es muss immer Gewinner und Verlierer geben. Und deswegen fragen sich Mütter letztendlich auch nicht, warum ist das System so, sondern die fragen sich, was mache ich falsch, dass ich mich schuldig fühle oder dass ich mich schäme für etwas. Oder das ist ja auch ein Frauenthema, Scham, also von weiblicher Sozialisation. Das verhindert letztendlich, dass Mütter eben ihre Überforderung teilen oder überhaupt politisch deuten, ne, und erkennen, okay, das geht nicht nur mir so, das ist hier irgendwie Teil des Systems. Genau, also letztendlich funktioniert ja, das so, dass das Problem individualisiert wird. Und das ist aber auch ja oft so absurd, würde ich sagen, diese Selbstkritik, diese Zweifel und diese Schuldgefühle, weil es ja eigentlich ganz oft um gar nichts geht, wofür man wirklich sich schuldig fühlen sollte. Also es ist völlig verdreht, könnte man sagen, oder schlechtes Gewissen dafür, dass man irgendwie mal Zeit alleine hat oder dem Vater oder einer anderen nahen Bezugsperson die Care-Verantwortung überträgt. Das ist ja sozusagen, ja, also Mütter entwickeln eben Schuldgefühle oder Zweifel, Selbstzweifel für Dinge, die eigentlich ja normal sein sollten. Und damit wird aber dieses überhöhte Mutterbild letztendlich stabilisiert. Also in dieser Idee, du musst aber immer da sein und du bist hier die Wichtigste von allen. Ja, das macht löst diese Schuldgefühle aus.
Und du hast ja schon gesagt, es gibt ganz viele Mütter, die wirklich das Gefühl haben, persönlich zu scheitern. Ne? Du sagst jetzt aber, dieses patriarchale Mutterbild ist gar kein individuelles, sondern ein strukturelles Problem. Kannst du das genauer erklären?
Ja, das hat ja eben die auch schon genannten Auswirkungen. Ne? Also dass, also ich würde auch sagen, dass wir einfach das Potenzial von Müttern oder Frauen, die Mütter sind, überhaupt nicht nutzen gesellschaftlich, weil wir ja eigentlich Frauen darüber sehr klein halten. Also das würde ich sozusagen als strukturelles Problem auch sehen. Aber abgesehen natürlich auch von diesen ganzen wirtschaftlichen Konsequenzen für Mütter, da also auch darin, dass eigentlich alle darunter leiden, ne, unter diesem patriarchalen Druck. Das ist ja immer ein Leistungsdruck auch, der überträgt sich ja auch. Also eine gute Mutter braucht gute Kinder zum Beispiel, ne, damit sie eine gute Mutter ist. Das heißt, der Druck wird auch, ja, wird immer weitergereicht, sozusagen nach unten. Und den Vätern geht es in dem System natürlich auch oft nicht gut, weil eine Frau, die unter ganz viel Druck steht, ist auch keine angenehme Partnerin oder die muss den Druck ja auch, also den reicht den ja auch oft an den Partner weiter, der ist dann auch oft nicht gut genug. Ne? Also gerade auch in dieser Ungleichverteilung von Care-Arbeit liegt auch ganz viel Schmerz letztendlich auf den Beziehungsebenen. Also ja, wir haben gesundheitliche Folgen sozusagen, die wir als Gesellschaft tragen müssen. Und im Grunde wird es ja verschleiert, dass es ein strukturelles Thema ist über das Mutterbild. Und insofern ist, glaube ich, da so ein Perspektivwechsel total wichtig zu sehen. Nicht die einzelne Mutter ist überfordert, sondern wir überladen als Gesellschaft Mutterschaft mit viel zu vielen Anforderungen. Abgesehen davon, dass nicht nur die Anforderungen an die Care-Arbeit heutzutage auf Müttern lasten, sondern ja auch der Druck, erwerbstätig zu sein. Ne? Das ist ja auch in den letzten 30 Jahren haben ja auch einfach die Erwerbstätigkeit von Müttern einfach stetig zugenommen, aber nicht der Anteil der Väter an der Care-Arbeit. Ne? Und damit sind Mütter eben zunehmend immer belasteter. Und deswegen erleben Mütter leider ihre Erschöpfung oft als persönliches Scheitern. Ne? Glauben, sie sind irgendwie zu empfindlich, zu sensibel, zu unorganisiert. Ja, sie müssten belastbarer sein. Dabei ist es halt so wichtig, wenn sie einmal verstehen, dass das patriarchale Mutterbild eben gar nicht ihr individuelles Problem ist, sondern eben dieses strukturelle. Und ja, dass das eben viel zu viel von den Einzelnen verlangt. Ja, dann kommt man da auch erst, also dann kann man erst sich daraus entwickeln, diesen Druck nicht zu individualisieren, sondern wirklich als gesellschaftlichen Druck zu sehen, der überall wirkt. Mhm.
Lass uns mal nochmal auf diese gesundheitlichen Folgen eingehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass die HörerInnen das nochmal ganz, ganz genau hören. Was passiert denn mit Müttern, wenn sie jetzt dauerhaft zuständig, emotional verfügbar und gedanklich verantwortlich bleiben?
Ja, ich glaube auch, es ist wichtig zu verstehen, weil viele Mütter das auch selbst natürlich glorifizieren, ne? Dass sie sagen, ja, ich muss halt und wie gesagt, ich habe es mir ja so ausgesucht, ich schaffe das schon. Ja. Aber tatsächlich, also das ist auch spannend, im Erwerbskontext haben wir ja total die Legitimation im Grunde für Stresserkrankungen wie Burnouts und Depressionen. Das ist sozusagen im Kontext von Mutterschaft noch ja oft fast ein Tabu, obwohl wir, ne, wenn wir uns mit dem Müttergenesungswerk unterhalten, wissen, dass es sehr, sehr viele Mütter betrifft und da auch die Zahlen steigen. Letztendlich verlieren die eben den Kontakt zu sich selbst. Also die überhören ihre Bedürfnisse, ja, nehmen ihre Gefühle nicht wahr oder dürfen bestimmte Gefühle nicht haben, erlauben sich keine Pausen oder schieben die immer wieder, ne, also nach in die Zukunft. So, wenn das passiert ist, wenn ich das geschafft habe, ich mache noch mal eben schnell dies, ich mache noch mal eben schnell das. Mhm. Also auch zu verstehen, dass letztendlich Mental Load überhaupt kein organisatorisches Phänomen oder Problem ist, sondern eben wirklich ein Zustand innerer, also permanenter innerer Anspannung und ganz viel Druck. Ich meine, es führt zu Schlaflosigkeit. Also wir können im Grunde die Stresssymptome können wir alle nachlesen, ne? Das sind die gleichen, ob wir erwerbstätig sind oder Care-Arbeit leisten. Und das 24 Stunden Dauerverfügbarkeit. Ne? Mhm. Genau. Und ja, ich finde es einfach, es ist wirklich bedauerlich, schmerzhaft auch teilweise zu sehen, wie lange eben Mütter dann ihre eigenen Bedürfnisse so übergehen und irgendwann gar nicht mehr wissen. Also die wissen sehr genau, was die anderen so brauchen, aber gar nicht mehr, was sie selber brauchen wollen. Das ist richtig wie so eine Willenlosigkeit, die da entsteht. Und ja, so zu spüren, was ist mir wichtig, priorisieren zu können für sich selbst, das fällt dann enorm schwer.
Ja, absolut. Jetzt weiß ich, dass ganz, ganz viele Paare ja eigentlich gerne echte Gleichberechtigung leben wollen, aber immer wieder scheitern. Warum verhindert denn das vorherrschende Mutterbild eine echte Gleichberechtigung?
Ja, im Grunde, weil da eben die Zuständigkeit für Care-Arbeit eben nicht gleich verteilt ist, ne? Also in dem patriarchalen Mutterbild und patriarchalen Vaterbild gibt sozusagen einen riesen Gap. Das ist ja eben diese Trennung in die Öffentlichkeit und in das Private. Die Mutter gilt halt als die Zuständige. Und die Erwartungen an Mütter sind aufgrund dieser Prägung, kollektiven Prägung, wahnsinnig hoch. Eben eigentlich überhaupt nicht erreichbar. Aber für Väter hängt die Latte halt leider sehr tief. Und Väter können das wählen, ob sie zuständig sein wollen oder nicht. Und natürlich haben wir heute auch, ne, also unser Anspruch an Vaterschaft steigt durchaus. Gerade eine Statistik dazu gelesen, dass heute nur noch 3% der Väter behaupten können, sie hätten noch nie gewickelt. Also allein das ist auch schon vielleicht alarmierend. Aber in den 80ern waren das halt noch irgendwie 87% oder so, die das behaupten konnten.
Unvorstellbar, oder?
Es ist wirklich unvorstellbar. Genau, man fragt sich, wie das geht. Wo haben die gelebt dann? Oder wo halten die sich auf, während das Baby da ist? Naja, aber genau, das ist, es ist wirklich eigentlich erschreckend, wenn man sich das so richtig bewusst macht. Oder erklärt dann eben auch, was diese innere, ja, Zuständigkeit und dieses Verantwortungsgefühl ausmacht. Das macht das so schwer, diese Prägung. Wir unterschätzen einfach, wie stark diese Prägung in uns sitzt. Und natürlich ist auch das, was wir individuell vorgelebt bekommen haben, in den Kindheiten der, ich weiß nicht, 80er, 90er Jahre, nochmal deutlich anders gewesen als das, was heute der Wunsch ja auch von vielen Paaren ist. Also die Gleichberechtigung scheitert nicht an dem Willen, ne, das, und auch viele Väter wollen sich natürlich total gerne beteiligen, aber eben an diesen Rollenbildern. Wir müssen die einfach wahrnehmen. Wir brauchen dazu Wissen, wir müssen uns das bewusst machen und immer wieder reflektieren, wo die so im Alltag halt in uns wirken. Und ja, weil das ist so bedauerlich, dass Paare dann oft die Konflikte, die darüber entstehen, so in ein Gegeneinander werten, ne? Also sozusagen auf individueller Ebene austragen. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, das ist ein strukturelles Problem. Und wir müssen sozusagen uns gemeinsam auf den Weg machen, in gewisser Weise diese Rollenbilder zu verlernen, ne? Wir müssen uns im Grunde erlauben, dass wir beide Eltern sind. Und das ist eine Rolle, die nicht an Geschlecht gebunden ist. Das wissen wir auch aus sämtlicher Forschung mit gleichgeschlechtlichen Paaren, mit Adoptiveltern und so weiter, ne? Dass wir eben, ja, wir brauchen nicht dieses Klischee einer Mutter und das Klischee eines Vaters, um Fürsorgeverantwortung zu übernehmen. Ja, aber letztendlich spüren wir es im Alltag oft. Und da, wo wir es spüren, da müssen wir jetzt miteinander in Austausch kommen und immer wieder gegensteuern, ne? Um zu sagen, was macht mir hier gerade Stress? Was macht dir gerade Stress? Also Väter spüren natürlich einen anderen Druck, eben oft für diese finanzielle Versorgung und Erwerbsdruck, ne? Abwesend sein zu müssen letztendlich, anderen Dingen gerecht werden zu müssen als ihren Kindern. Ja, und auch das ist ja schmerzhaft. Also das ist natürlich auch, also ist natürlich wichtig, dass es natürlich nicht nur um das Mutterbild geht, sondern genauso um das Vaterbild. Da müssen Männer sich genauso mit auseinandersetzen.
Dann lass uns das jetzt nochmal konkretisieren. Also sagen wir, wir haben jetzt Elternpaare, die unseren Podcast hören und die wollen ihre Care-Arbeit wirklich teilen. Okay, ich habe jetzt gehört, ja, die müssen ihre eigenen Rollenbilder überdenken. Aber gibt's auch konkret was, was sie anders machen können, anders organisieren können?
Ja, also im Grunde, ich mache ja ganze Kurse dazu, wie es dann gelingt, ne, auf nicht nur auf einer organisatorischen Ebene, sondern letztendlich auch auf dieser Verantwortungsebene, Beziehungsebene, die, ja, Equal Care zu leben, weil das ist, denke ich, das, was man verstehen muss. Es geht nicht nur um Aufgaben und irgendwelche To-Dos, Zahnarzttermine und Kleidung und Windeln und so weiter, Essen, Krümel. Es geht um Verantwortung, ne? Also fühlen wir uns beide wirklich zu gleichen Teilen für dieses Familienleben verantwortlich? Und das ist noch nicht, das heißt nicht, dass wir 50-50 das im Alltag verteilen müssen, aber wir müssen uns trotzdem zu gleichen Teilen verantwortlich fühlen. Also auch fürs Mitdenken und für das Organisieren all dessen. Wir können dann ja individuell besprechen, wie wir das Erwerbs- und Care-Arbeit verteilen wollen. Aber wir können uns da nicht so ausklinken, ne? Auch Frauen können sich nicht ausklinken aus der finanziellen Verantwortung für eine Familie, sondern müssen da auch genauso natürlich Verantwortung übernehmen, zu sagen, okay, wie wollen wir das verteilen? Und ja, wer trägt letztendlich hier alle Konsequenzen? Also ich sage auch oft, es geht darum, sowohl die Freuden als auch die Belastung wirklich fair zu verteilen. Und ja, zu verstehen, dass das Care-Arbeit letztendlich natürlich Beziehungsgestaltung ist, die sich nicht einfach immer nur aufteilen lässt wie ein Haushaltsplan. Also das sind natürlich Elemente davon, ne? Es geht ganz viel darum, Care-Arbeit wie Arbeit anzuerkennen, also wie Erwerbsarbeit anzuerkennen und zu sagen, wir brauchen Strukturen, Organisationsstrukturen, die uns das ermöglichen. Paare scheuen oft davor zurück, Aufgaben zum Beispiel fest zu verteilen, Aufgabenpakete zu machen, wo auch klar ist, was gehört hier dazu, einen Standard festzulegen. Und das ist halt erstmal Arbeit, ne, so ein System aufzusetzen,
total,
ne? Alltagsstruktur zu haben, Routinen zu haben, auch wirklich zu benennen, wer ist denn eben wann verantwortlich, wie wollen wir das gestalten? Das entspricht, also da widerspricht letztendlich unserer patriarchalen Prägung eben, Care-Arbeit so ernst zu nehmen, ne, dass wir halt echt auch viel natürlich darüber reden müssen und vor allen Dingen erstmal dieses Organisationssystem finden. Und wenn wir das aber einmal haben, dann haben wir halt Strukturen, die wir nur noch anpassen müssen, sag ich mal, wenn sich Lebensphasen verändern. Ja, das ist auch ein wirklich entscheidender Punkt, diese Anerkennung von Care-Arbeit als Arbeit. Und natürlich, ja, einfach Offenheit, sich mit diesen ganzen Themen rund um Care-Arbeit wirklich zu beschäftigen und sie nicht immer nur als lästige Nebensache sozusagen abzutun, ne? Weil sie so eigentlich uns abhält von dem, was wir sonst so machen wollen im Leben.
Welche Bilder von Mutterschaft bräuchten wir denn dann gesellschaftlich, damit Frauen jetzt eben nicht an Überforderung oder Selbstoptimierung oder Unsichtbarkeit zerbrechen?
Ja, ich denke, wir brauchen, also einerseits, denke ich, brauchen wir vor allen Dingen fürsorgliche Vaterbilder. Ne? Also sozusagen, wir müssen eigentlich mehr Vielfalt in die Darstellung von Care, könnte man sagen, bringen. Ne? Dass das irgendwie deutlich wird, es ist eben, also wir haben echt genug ja von diesen ganzen, was ist das, Fischstäbchen-Werbungsbildern, wo irgendwie Mutter das Essen auf den Tisch stellt und alle sind glücklich. Ich glaube, das haben wir alle genug gesehen. Ne? Also das, wie gesagt, da brauchen wir auf jeden Fall mehr Bilder männlicher Fürsorge und sicherlich auch mehr Bilder realeren Familienlebens. Und da gehören Mütter natürlich auch dazu. Also ja, dass es natürlich eben auch um die nicht so schönen Seiten von Mutterschaft geht. Also da denke ich jetzt an Darstellungen in den Medien, in Filmen, in Büchern. Es gibt's ja auch mehr. Einfach diese Komplexität eigentlich auch, ja, der Frau, die halt auch noch Mutter ist, ne, darzustellen. Das ist eben das Problem. Mütter sind dann eben Mütter, aber nichts anderes. Also sie sind so unterkomplex oft dargestellt. Also auch so Vorbilder, die zeigen, ich bin vieles und dann halt auch Mutter, ne? Also das ist sozusagen ein Aspekt meines Lebens, aber ich Das ist nicht alles, was mich ausmacht.
Aber das betrifft ja nicht nur das, sondern auch im Prinzip die Themen Überforderung, Selbstoptimierung und Sichtbarkeit. Ne? Mhm. Also die müssten auch nochmal komplett gesellschaftlich anders gedacht werden.
Ja, das stimmt. Also genau, auch darzustellen, also ohne jemanden bloßzustellen, ne? Also genau, dass Mutterschaft oder Eltern sein. Also im Grunde denke ich ja immer, wir müssen uns einfach auch lösen von überhaupt, oder langfristig, ne, wäre das wünschenswert aus dieser feministischen Perspektive, dass wir eben es gar nicht so geschlechtlich konnotiert brauchen, sondern dass es einfach um Fürsorge geht und das ist, macht eh das Menschsein mit aus und deswegen können alle Menschen das übernehmen. Und ne, also auch Kinder haben ja auch hoffentlich oder oft nicht nur Eltern, die sich kümmern, sondern auch ganz andere Bezugspersonen, diese Vielfalt irgendwie auch darzustellen, dass es eben nicht nur diese eine Mutter braucht, um ein, weiß ich nicht, glückliches Leben zu haben oder eben dieses, das gute Kind zu sein, das zu der guten Mutter gehört. Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja, und wir müssen uns auch erlauben, wütend zu sein, ne? Und dass wir eben nicht immer genau wissen, was gut und richtig ist, sondern dass es auch ambivalente Gefühle gibt und dass wir selbst eben auch Bedürfnisse haben. Das sind alles so Punkte, die, glaube ich, momentan gesellschaftlich mit dem Mutterbild noch nicht verbunden sind, oder?
Absolut. Also genau, da werden eben Gefühle in gute Gefühle und schlechte Gefühle geteilt und die guten gehören sozusagen zur Muttersein, also Muttersein als Erfüllung, ne? Und genau, da ist eben nicht vorhanden, dass wir diese Belastung zeigen und auch den Ärger und die Wut, genau, auf sehr ungleich verteilte Care-Arbeit und letztendlich auf einfach reale Belastung oder auch das Chaos, was Familienleben halt bedeutet und diese komplexen oder tausend Gefühle, die da halt innerhalb eines Tages stattfinden. Und das brauchen wir natürlich einfach, würde ich sagen, weil es einfach Müttern erlauben würde, menschlicher zu sein, ne? Also, zu zeigen, genau, da ist eben Ambivalenz, da ist eben Wut und das hat was mit diesen widersprüchlichen Anforderungen zu tun oder mit Grenzüberschreitung letztendlich, mit einer Dauerverfügbarkeit, die unmenschlich ist, die nicht zu leisten ist. Mhm. Oder auch Bedürftigkeit von Müttern. Das denke ich oft bei, ja, weiß nicht, so, das gibt dieses ganze Narrativ über das Wochenbett oder so. Das ist ja so nach dem Motto, nach 3 Tagen stehst du wieder fit, wo auch immer, siehst blendend aus und du brauchst auf keinen Fall, musst du versorgt werden. Das ist ja sozusagen wie so ein Abwehrmechanismus fast schon, sich das zu erlauben. Also, dass Mütter natürlich genauso versorgt werden müssen und natürlich auch nicht nur im Wochenbett, sondern für immer Menschen, die viel, viel geben. Ne? Und wie gesagt, das ist ja auch nicht nur die Mütter. Also Väter, die viel Care-Arbeit übernehmen, müssen auch versorgt werden. Ne? Also die brauchen auch Menschen, die sie mal an eine Pause erinnern und die ihnen was zu essen machen und so weiter. Ne? Also es hat ja eben nichts mit dem Geschlecht dann wieder zu tun. Aber letztendlich ist ein Mutterbild ohne diese ganzen Gefühle ja einfach kein gesundes, ne? Sondern ein sehr angepasstes. Und das ist es halt. Ne? Wir haben so ein sehr cleanes Mutterbild dadurch. Und das ist ja auch, was vielen Frauen dann vor die Füße fällt. Wenn sie Mutter werden, sind die eben sehr überrascht und fühlen sich eben auch wie betrogen eigentlich. Also das ist auch was, was mir in meiner Arbeit ganz viel begegnet. Diese Enttäuschung, diese Traurigkeit auch darüber, dass sie sich eigentlich was ganz anderes vorgestellt hatten, weil ein gewisser Teil von Mutterschaft überhaupt nicht thematisiert wird.
Das heißt, Mutterschaft feministisch zu denken bedeutet nicht, dass wir jetzt noch mehr leisten müssen, sondern?
Nee, um Gottes Willen. Also genau, es ist ja auch immer die Frage, es gibt ja dieses Narrativ der Working Mom, das ist ja, so genau, pseudo-feministisch vielleicht, oder dieses You can have it all Versprechen, so, ja, du musst dich nur genug anstrengen. Das würde ich natürlich auf keinen Fall so sehen, sondern also eine Definition, die mir ganz gut gefällt und, oh ja, also ich glaube, über diese Frage, ne, was ist eine feministische Mutterschaft, können wir hier bestimmt auch, also könnten wir bestimmt ein Buch schreiben und lange, lange reden. Aber so knapp auf den Punkt, wie gesagt, ist für mich eine gute Definition, dass es darum geht, anzuerkennen, dass Mütter eben Menschen mit eigenen Bedürfnissen sind. Also das wirklich auf so einer Bedürfnisebene auch zu sehen, was ja auch eigentlich total gut zu eurer Arbeit passt. Also ja, Menschen mit Bedürfnissen, und diese Bedürfnisse brauchen natürlich Raum, um aus dieser Selbstaufopferungslogik, dieses patriarchalen Narrativs eben auszusteigen und das eben auch als politisch relevante, gesellschaftlich, ja, eigentlich natürlich teilens, also würdige Aufgabe zu sehen, diese ganze Care-Arbeit. Ne? Es ist eben, sollte eben nicht sozusagen bei den Müttern bleiben. Ja, und eben nicht, Mütter sollten das alles nicht alleine tragen, sondern wie gesagt, es geht eigentlich um diese Komplexität, eigentlich die eigene Komplexität auch anzuerkennen, ne? Und zu sagen, ja, wir haben ganz viele Bedürfnisse, Mutterschaft ist ein Teil des Lebens, nicht ne, der Haupt, es muss nicht der Hauptteil sein. Es geht eigentlich natürlich schon um Wahlfreiheit und auch diese Erlaubnis, dieser komplexe Mensch zu sein, der natürlich nicht immer funktioniert, sondern der eben auch Fürsorge braucht, der Unterstützung verdient und braucht, der Gemeinschaft braucht. Also wenn wir uns angucken, wie die Menschheit überlebt hat oder sozusagen sich entwickeln konnte, da war das Patriarchat noch weit entfernt, dann hat das ja ganz viel mit Gemeinschaft zu tun, also und Kooperation. Wir wären einfach längst ausgestorben sozusagen, wenn wir das nicht geschafft hätten. Und ich finde, das sich immer wieder bewusst zu machen, und man sieht es ja auch an rückläufigen Geburtenraten, also wenn Gemeinschaft zurückgeht, gehen Geburtenraten zurück. Ne, wir brauchen ja einfach ein anderes Zusammenleben da eben auch, würde ich sagen. Und das hat alles mit feministischer Mutterschaft zu tun. Also ja, aber vielleicht so auf der individuellen Ebene auch wirklich diese innere Erlaubnis der Entlastung, der Komplexität, eben auf keinen Fall irgendwie mehr zu schaffen, sondern wirklich sich zu entlasten und zu sehen, dass Mutterschaft letztendlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die ja auf viele Schultern gehört.
Aber das finde ich auch ganz wichtig, was du eben gesagt hast, dass wir uns eben auch ganz doll bewusst werden sollten, dass es nicht ums Funktionieren geht bei der Mutterschaft, sondern dass da Beziehungen eine der wesentlichen Rollen spielen. Ne? Denn wenn Mütter beginnen, sich wieder selbst zu spüren, wenn sie in Beziehung gehen, dann verändert das ja auch was.
Absolut. Also genau, natürlich die Beziehung zu sich selbst ist natürlich da sozusagen das Erste. Ja. Aber natürlich hat das Auswirkungen in alle Beziehungen, die Frauen, die Mütter sind, führen. Also es ist ja dann auch irgendwie so wichtig zu erkennen, auch meine Kinder zum Beispiel, die behandeln sich selbst auch irgendwann wahrscheinlich nicht so, wie ich sie behandelt habe, sondern wie sie erlebt haben, dass ich mich selbst behandle. Und also diese Vorbildfunktion, das ist jetzt gar nicht, es ist eben das Problematische daran, dass dann immer so schnell so viel Druck entsteht, weil mit, ne, so nach dem Motto, oh Gott, jetzt muss ich das auch noch alles richtig machen. So ist es nicht gemeint, sondern wie gesagt, weil es ja nicht die alleinige Aufgabe einer Person sein sollte, Mutter zu sein, sondern letztendlich diese Freiheit ist, wieder ja meine eigenen Grenzen zu spüren, wenn ich das darf, ne, weil ich meine Bedürfnisse wahrnehmen darf, können Entscheidungen klarer werden, dann können Beziehungen ehrlicher werden, ne, dann hole ich mir letztendlich meine Würde ja auch in gewisser Weise zurück, muss man sagen. Also ich bin dann eben nicht diese Funktion der Fürsorge, sondern ich bin ja, wie gesagt, dieser Mensch. Also wenn letztendlich dieses Funktionieren weniger sein muss, ne, wenn ich mir erlaube, diese komplexe Person zu sein, die ich bin, dann kann ich ja erst mit mir wirklich in Beziehung gehen, ne, wenn ich sozusagen die Komplexität meiner Gefühle und Bedürfnisse anerkenne. Und dann ist Funktionieren eh nicht mehr so richtig eine Option letztendlich, ne, weil dann, das geht nicht zusammen, ne, also dann komme ich eben viel mehr wieder in die Beziehung zu mir selbst, zu meinen Kindern, zum Partner oder der Partnerin. Und den ganzen FreundInnen, die ich womöglich habe und so weiter. Also ich kann sozusagen auch die Komplexität meines Lebens dann mehr spüren und wahrnehmen. Und darüber verteilt sich letztendlich auch Druck, würde ich sagen. Also ich nehme den dann ja auch raus aus dieser Rolle. Ich bin hauptsächlich Mutter und das muss ich um Gottes Willen perfekt machen. Sondern ich erkenne an, dass ich eben ein Mensch bin, der auch noch Mutter ist. Und genau, verteile das sozusagen in verschiedenste Lebensbereiche. Und dieses, ja, mich selber ernst nehmen, spüren, mir das erlauben, das ist im Grunde verrückt, muss man sagen, im Kontext des patriarchalen Mutterbildes. Das sollen ja Mütter entsprechend dieser Prägung eigentlich gar nicht tun. Die sollen ja ihre Aufgabe da sozusagen in der Care-Arbeit sehen. Und das sozusagen zu erkennen, dass das nicht die einzige Funktion oder Aufgabe ist, das ist schon ein Riesenschritt.
Also so wie ich dich jetzt verstanden habe, ist es nicht egoistisch, sondern politisch, wenn Mütter aufhören, sich selbst zu vergessen. Und ich denke, dass wir Mütter unbequemer sein müssen, um gesellschaftlich jetzt was in Bewegung zu bringen.
Absolut. Alle Menschen, die sich selbst ernst nehmen und ja unbequem sich das Unbequemsein erlauben oder überhaupt das erstmal wahrnehmen, hier ist was unbequem in mir, also das muss ich nicht bei mir lassen, sondern das trage ich jetzt mal nach draußen und sag mal, hallo, hier ist was nicht so gut. Ne? Die stellen ja letztendlich Machtverhältnisse auch in Frage. Also so, ne, muss das hier so sein? Ja, dieses eine Grenze setzen, für meine eigenen Bedürfnisse losgehen, zu sagen, stopp, so nicht weiter, ne? Egal in welchem Kontext, sei es im Familienleben oder im Berufsleben, dass Mütter ja auch teilweise ja degradiert, abwertet und so weiter. Aber natürlich auch dieses Pausen machen, also einfach gut zu mir selber sein. Also wenn die Welt schon hart, sag ich mal, zu Müttern ist, gut zu mir zu sein, das würde ich absolut als politischen Akt sehen. Den, ich hatte mal eine Teilnehmerin in einem Kurs, die hatte mal ihren Mittagsschlaf als ihre kleine politische Revolution sozusagen geframed. Das fand ich immer sehr schön. Also ja, auch die Erlaubnis, finde ich, nach Macht außerhalb von Mutterschaft zu greifen, muss man sagen. Ne? Also Frauen kriegen ja sozusagen Macht in dieser häuslichen Sphäre über die Mutterschaft. Und das muss natürlich auch jede Frau selbst für sich sehen und was das für sie bedeutet. Aber also wenn man da sieht, ne, letztendlich wird man darüber ja auch eben sehr klein und begrenzt gehalten. Es wird dann Frauen immer gesagt, ja, mehr kannst du eigentlich nicht schaffen oder nicht wollen. Mir begegnen so viele Mütter, denen ja auch von Arbeitgebern zum Beispiel dann im Grunde suggeriert wird, wie viel sie denn arbeiten sollen, weil sie ja mehr sich nicht totrauen sollten, so ungefähr. Mhm. Also wie viele Menschen da so mitreden, auch wenn Frauen Mütter werden, ist ja auch krass. Ja. Und ja, irgendwie zu gucken, was noch so viel mehr, was ist denn das, was ich bewegen, machen will, was macht mein Leben aus, weil mich das zufrieden macht. Was brauche ich letztendlich, um zufrieden zu sein? Weil das ist natürlich eine Ressource und eine Kraft, die ja natürlich auch in meine Familie wirkt. Und um sozusagen mich selber, ja, damit es mir gut geht, das sich zu erlauben, das ist eigentlich, finde ich, die, das hat auf jeden Fall eine politische Dimension, ja.
Auf jeden Fall.
Also man stelle sich auch einfach eine Welt vor, ne, in der Mütter mehr gesellschaftliche Macht hätten, zum Beispiel. Also wenn das selbstverständlicher wäre, das ist ja auch etwas, was wir eben streng trennen. Und sich das so vorzustellen, kann auch was Kraftvolles haben.
Ja, dann würde zumindest wahrscheinlich der Bundeskanzler nicht verlangen, dass doch bitte alle wieder Vollzeit arbeiten sollen.
Ja.
Anna, ich würde gern zum Ende unserer heutigen Folge noch von dir wissen, wenn jetzt da vielleicht Mütter sind, die uns zuhören und die irgendwie spüren, so wie das gerade so ist, will ich eigentlich nicht weitermachen, aber ich habe noch nicht so richtig einen Plan, was kann ich denn machen? Was sind denn so die ersten kleinen Schritte, die man in so einer Situation gehen könnte?
Ja, das ist natürlich höchst individuell, aber mal so reinzuspüren, was ist das, was ich gerade brauche? Und wie könnte ich es mir im ganz Kleinen erstmal heute vielleicht sogar schon ermöglichen? Ne? Also dieses, wie geht's mir eigentlich gerade? Was spüre ich? Welches Bedürfnis ist womöglich unerfüllt? Und ja, was ist da ein ganz kleiner Schritt? Vielleicht fängt es eben mit einer kleinen Pause an oder mit einem bewussten Essen in Ruhe oder mit einer Verabredung, die man macht oder einem Wochenende, das man plant oder ich weiß nicht, ne, das ist sicherlich super verschieden oder zu sagen, jetzt gehe ich mal los und verabrede das Gespräch zur Gehaltserhöhung oder wie auch immer das sein könnte. Und wichtig ist auch vielleicht, sich bewusst zu machen, man muss diesen Weg nicht kennen. Ich glaube auch, der fühlt sich am Anfang, also für viele sehr, oh Gott, ja genau, das ist ja so riesig und wer muss ich denn werden? Da kommt sofort der nächste Druck. Jetzt muss ich mich von irgendwie Dingen befreien und alles anders machen. Nein, bloß nicht. Eigentlich geht es ja wirklich um das Bewusstsein und auch oft erstmal diese unbequemen Gefühle dann zuzulassen. Also zum Beispiel die Erschöpfung zuzulassen oder aber auch den Ärger, den Frust und die Wut. Auch einfach über die Ungleichverteilung vielleicht von Care-Arbeit, wenn einen das sehr betrifft. Also das Alte sozusagen in Frage zu stellen oder sich zu erlauben, unbequem zu sein oder zu werden für andere, sind natürlich auch Schritte, die dann ja die ersten Schritte sind.
Ja.
Und ja, das sozusagen wahrzunehmen und dann Schritt für Schritt für Schritt. Also Verbindung ist auf jeden Fall auch ein guter Punkt, ne, sich immer mehr zusammenzuschließen mit anderen Gleichgesinnten, denen es vielleicht ähnlich geht, sich auszutauschen. Das kann auch einfach sehr heilsam und ja, erste Schritte sein, weil ja, wir sind da alle nicht alleine.
Genau. Und einfach anfangen. Das ist das Wichtigste.
Mhm. Ja.
Und vielleicht haben ja einige, die zuhören, jetzt genau den Impuls dafür bekommen. Ganz, ganz lieben Dank, liebe Hanna, an dich, ja, dass du heute bei uns zu Gast warst und mit uns über dieses wirklich spannende Thema gesprochen hast.
Sehr gerne. Danke euch für die Einladung.
Super gern. Wir haben gesehen, wie tief diese patriarchalen Prägungen noch wirken, wie sie Druck erzeugen und eben Gleichberechtigung oft noch blockieren. Und ich glaube, es ist sehr deutlich geworden, wenn wir Mutterschaft wirklich neu denken wollen, dann brauchen wir vor allem Wissen. Wissen über die Strukturen, wir brauchen Mut zur Veränderung und natürlich auch Räume, in denen wir darüber sprechen können. Also feministische Mutterschaft bedeutet nicht, mehr leisten zu müssen, sondern wirklich Verantwortung zu teilen und auch sich selbst Raum zu geben und den Familienalltag menschlicher zu gestalten. Wenn ihr jetzt noch mehr darüber wissen wollt, dann ist vielleicht auch für euch die Folge 217 interessant, denn darin sprachen wir mit Patricia Camerata über die Gleichberechtigung, über unsichtbare Muster, mentale Lasten und den Mut, die Routinen zu hinterfragen. Die Folge ist natürlich für euch auch in den Shownotes verlinkt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns doch gerne, ob auf Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr uns hört, teilt die Folge mit FreundInnen oder bewertet sie auch gerne. Jede Mutter, die beginnt, sich selbst nicht zu vergessen, verändert damit ja nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch ihr Umfeld. Deswegen danke, dass ihr heute mit dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder reinhört. Für heute sagen wir tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.